in der Pause habe ich jetzt ein Gespräch gehabt mit einigen, die mich darauf gefragt haben, was sind Heretiker und Schismatiker? Und das möchte ich jetzt auch erklären, weil es wahrscheinlich mehrere gibt, die das nicht so genau wissen. Ein Heretiker, das kommt ja auch vor im Goldenen Buch und auch in den Schriften von Pater Kolbe, ein Heretiker ist ein Irrlehrer. Und man kann eigentlich sagen, alle Lehren, die nicht der römisch-katholischen Lehre entsprechen, sind Häresien, sind Irrlehren. Das heißt, alles, was nicht römisch-katholisch ist, das heißt auch protestantische Aussagen, die sich nicht decken mit der katholischen Kirche. Anglikaner, orthodoxe, Juden, Moslems, also alles, was nicht römisch-katholisch ist, ist eigentlich eine Häresie. Klingt jetzt furchtbar brutal, wenn wir jetzt denken an den Geist des Zweiten Vatikanums, wo sich die Kirche geöffnet hat für die Welt und für die Religionen. Aber die Wahrheit hat sich nicht geändert. Gott hat sich nicht geändert. Also das Zweite Vatikanum hat jetzt auch nicht gesagt, dass die anderen Lehren alle richtig sind. Wir haben es nur so aufgefasst, als würden wir jetzt alles tolerieren müssen. Und das ist nicht wahr. Also deshalb eine Häresie, das hat Pater Kolbe auch ganz klar gesagt, ist eigentlich alles, was nicht römisch-katholisch ist. Und die Häresien, es ist nämlich ein wichtiger Punkt, die Häresien sind nämlich genau das Mittel, das der Teufel verwendet, um seine Herrschaft in der Welt aufzubauen. Und wenn die Häresien zerstört werden, dann wird die Herrschaft des Teufels zerstört. Das hängt direkt zusammen. Deshalb war das erste Ziel von Pater Kolbe, die Häresien in der ganzen Welt zu vernichten. Er hatte eine Zeitschrift von der MI, der Ritter der Immaculata. Er hat selber einmal im Monat herausgegeben, Auflage 1 Million, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren. Wenn man das bedenkt, also stärker als jede Zeitung. Er hat alle und alles überrundet und überholt. 1 Million Auflage in vielen Sprachen. Und da hat er immer wieder gesagt, geschrieben, dass die Häresien eigentlich die Hauptwaffe des Teufels sind. Der erste Ritter hatte auch dieses Titelbild, die Madonna, die Mutter Gottes, die Immaculata. Er hat sie immer so genannt, die Immaculata, die Makellose, die Unbefleckte. Und zwei Schwerter, eins zur Rechten, eins zur Linken. Und auf der einen Seite waren die Freimaurer und die Häresien, glaube ich. Also er hat die Häresien, das war der Hauptpunkt. Die Freimaurer sind sozusagen der Kopf des Ganzen. Die steuern die Häresien auf der ganzen Welt. Ah, Entschuldigung, das habe ich nicht bei der Hand. Entschuldigung. Es ist zu laut, hat jemand gesagt, gell? Geht's? Okay. Ja, die Häresien, das sind halt die Waffe des Teufels in der Welt. Und jetzt hat Pater Kolbe diesen Häresien, allen Häresien, den Kampf angesagt. Deshalb dieses Schriftenapostolat. Er hat sich verausgabt, er hat sich zerfranst, würden wir Österreicher sagen. Also bis er nicht mehr konnte. Zeitweise war er so fertig, so erschöpft, dass er kaum mehr gehen konnte. Er hatte ja nur er hatte Tuberkulose, eine Drittel oder noch weniger funktionstüchtige Lunge. Und da hat man immer gesagt, arbeiten Sie weniger. Das war immer viel zu viel. Und wenn man dann bedenkt, wie er im KZ war, er hat all diese Strapazen ausgehalten. Und bei dieser schweren Krankheit, also was die Mutter Gottes da ihm an Kraft gegeben haben muss, das ist unwahrscheinlich. Und im Hungerbunker war er der Letzte, der gelebt hat, trotz dieser Krankheit. Und er hat geschrieben, diese Krankheit, die zerstört den Körper langsam über Jahre, Jahrzehnte. Und er hat auch gesagt, zum Trost sage ich das für die Kranken, eine lange Krankheit ist praktisch mehr als das Martyrium. Man kann mit einer langen, schweren Krankheit mehr durchmachen als ein Märtyrer. Das steht höher. Das ist ein größeres Opfer sozusagen. Ja, also die Häresien, das sind die Irrlehren. Alle Lehren, die nicht der römisch-katholischen Lehre entsprechen. Das römisch-katholische ist ja nichts anderes als die ewige Wahrheit, die Gott uns offenbart hat. Das ist sein Wort, das ist er selbst und er ändert sich nicht. Gott ändert sich nicht, er ist unwandelbar, unerschütterlich, immer dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, Hebräerbrief. Gott ist unwandelbar, daher ist auch die Wahrheit unwandelbar, er selbst ist die Wahrheit. Er ist das Wort, das ewige, das schöpferische Wort, das, ja, wenn er selbst das Wort ist und die Wahrheit wird durch das Wort verkündet, dann
dann kann sich die Wahrheit nicht ändern. Dann können wir nicht heute in der katholischen Kirche das lehren und morgen das Gegenteil. Das geht nicht. Und Schismatiker oder Schisma, das heißt griechisch Spaltung, Abspaltung. Und die Schismatiker, das betrifft jetzt nur die Christen. Das sind alle Christen, die nicht römisch-katholisch sind. Die haben sich abgespalten von der römisch-katholischen Kirche. Das ist der Unterschied. Also die Schismatiker, das sind alle Christen, die nicht römisch-katholisch sind. Und die Heretiker, das sind alle, also über die Christen hinaus, alle Lehren, die sich nicht mit der römisch-katholischen Lehre decken. Und von Grignion sage ich noch ein bisschen, es wäre so viel, so Schönes. Man muss wirklich das Goldene Buch durchlesen. Es ist jedes Kapitel, jede Seite eine, man kann sagen, eine Offenbarung. Er hat von den, das erzähle ich euch jetzt ein bisschen auch zur Auflockerung oder zur Ermutigung, von den Aposteln der Endzeit hat er wunderbare Dinge gesagt. Sie werden auftreten gerade zu der Zeit, wo die Macht des Bösen am Höhepunkt sein wird. Also die Atheisten oder die Freimaurer, es wird ja, wir wissen es ja mehr oder weniger, wir wissen es nicht genau wann und wie, aber es wird zu einer Herrschaft des Antichristen kommen, am Ende. In Lazarett wird angekündigt, der Antichrist als eine bestimmte männliche Person, die auftreten wird. Und da bis dorthin wird es immer sich steigern, die Herrschaft des Bösen immer mehr. Und diese Missionare, diese Apostel, die werden genau in dieser Zeit anfangen zu wirken. Das hat Grignion vor 300 Jahren gesagt. Und er hat das schon bei anderen gefunden, das habe ich euch schon erzählt, bei den Kirchenvätern. Ganz früh, kurz nachdem Jesus gelebt hat und auferstanden ist, gab es schon Heilige, die wahrscheinlich Visionen gehabt haben oder Offenbarungen über diese großen Heiligen, die am Ende der Zeiten kommen werden. Das werden die größten Heiligen sein, sagen die Väter und Grignion, die größten Heiligen. Und diese Heiligen werden durch Maria geformt. Jetzt fällt mir das gerade ein, das wollte ich euch auch schon sagen. Grignion schreibt auch diese tolle Sache. Die Heiligen werden in Maria gebildet. Also ich kann mit Hammer und Meißel mich auf den Weg machen. Aber diese Heiligen, die großen Heiligen, die da kommen werden, die werden alle in Maria gebildet. Also das heißt, sie sind eingetreten in Maria, in diese vollkommene Andacht. Und Maria, das hat was auf sich. Maria ist nicht so einfach zugänglich. Er schreibt, sie ist verschlossen, sie ist versiegelt. Da gibt es ein kleines Buch, also das große Buch über die wahre Andacht. Und dann hat er ein kleines Buch geschrieben, das Geheimnis Mariens, mit demselben Inhalt, nur Kurzform und vereinfacht. Und in diesem kleinen Buch hat er das gesagt. Es braucht eine besondere Gnade, um eintreten zu dürfen in Maria. Das ist nicht allen gegeben. Sie wird praktisch, sie ist ein verschlossener Garten, ein geheimer Garten. Sie ist Gott vorbehalten. Sie ist die Welt Gottes. Da hat niemand Zutritt. Kein Geschöpf, nicht einmal ein Engel. Niemand hat Zutritt. Und der Heilige Geist bewacht Maria, diesen Paradiesesgarten, die Welt Gottes, das Paradies, das irdische Paradies des neuen Adam, Christus. Der Heilige Geist bewacht sie. Und jetzt gilt es, die Gunst des Heiligen Geistes, die Gunst der Mutter Gottes überhaupt zu gewinnen. Also wenn wir jetzt anfangen, die vollkommene Hingabe zu lesen und diese Weihevorbereitung zu machen, dann geht es auch darum, dass wir die Gunst der Mutter Gottes gewinnen, dass wir eintreten dürfen, dass der Heilige Geist die Erlaubnis gibt, dass wir eintreten dürfen. Wenn wir eintreten dürfen, dann beginnt diese Formung in Maria, in dieser Gussform. Dann sind wir in ihr, in dieser Gussform, in ihrem Innern und werden auch selber innerlich umgestaltet, ihr ähnlich. Das bedeutet konkret, mein Geist, meine Seele richtet sich oft und oft an Maria, ich wende mich mit allen Dingen an sie, wie es hier beschrieben ist. Das muss man selber lesen, das kann ich euch jetzt nicht im Einzelnen alles sagen. Aber dass wir in diese innere Abhängigkeit hineinfinden, diese Hingabe. Und in Maria, das ist ja dann das Wunderbare eigentlich dieser 33-tägigen Vorbereitung, dürfen wir uns dann selbst erkennen. Zuerst 12 Tage Loslösung, Absage vom Weltgeist. Dann eine Woche Selbsterkenntnis. Und das Große ist eigentlich das, wenn wir in Maria sein dürfen und in Maria uns selber erkennen dürfen, unsere Unwürdigkeit. Das ist nicht sehr angenehm, das ist klar, aber auf der anderen Seite die größte Gnade. Je mehr wir uns selbst erkennen, wir haben das bei der Luisa wieder, Buch des Himmels, da heißt der menschliche Wille. Das ist das, was ich will. Das ist mein menschliches Leben, mein menschliches Wollen und Denken und Leben, Fühlen und Handeln. Und das muss verschwinden. Jesus sagte bei der Luisa auch, das muss verschwinden. Er redet von den Übeln des menschlichen Willens. Und da lesen wir die ganzen Übel, die Traurigkeit, die Beunruhigung, die Aufregung, die Begierlichkeit, die Laster, die Leidenschaften. Das Menschliche in gröberer oder feinerer Form, das muss alles verschwinden im göttlichen Willen. Das bedeutet konkret nichts anderes, als dass nur Jesus übrig bleibt in uns. Jesus und Maria. Wenn es so weit gekommen ist, dann kann der göttliche Wille eben die ganze Fülle in uns entfalten. Und das geschieht in Maria. Wir machen den Anfang, also wir, ja, mit der Lektüre des Buchs, das muss ich jetzt auch noch sagen, wir lesen das Buch am besten zuerst einmal durch oder man fängt an, ich will jetzt niemandem vorschreiben, wie er es macht mit der Reihenvorbereitung. Auf jeden Fall sollten wir einmal das Buch wirklich lesen, dass wir überhaupt verstehen, worum es wirklich geht. Und wir fangen dann an mit diesen Übungen einfach, das umzusetzen, das zu tun, was tut, was er euch sagt, sagt Maria. Diese Stoßgebete, diese Übungen. Wir treten ein, damit treten wir schon ein in diese Andacht. Und wenn wir da treu sind, dann kommt der Moment, wo der Heilige Geist sozusagen, wo wir diese Gnade erlangen, eintreten zu dürfen in Maria. Und jetzt wollte ich was sagen. Die Heiligen werden in Maria geformt, ja. Es ist eine besondere Gnade, jetzt weiß ich es wieder. Wenn wir solange wir diese Gnade nicht haben, jeder Mensch bekommt die Gnade vom lieben Gott. Jeder Mensch bekommt Gnade. Aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt mit wenig Gnade wenig vollbringe, sagt Grignion, oder mit viel Gnade viel. Und um heilig zu werden, das heißt, um in Christus umgestaltet zu werden, diese Vereinigung mit Christus zu erreichen, da braucht es viel Gnade. Das gehört in den Bereich der außergewöhnlichen Gnade. Und diese außergewöhnliche Gnade, die hat man nicht so einfach zur Verfügung. Die muss erworben werden, eben indem wir diese Andacht beginnen, in sie eintreten und üben und treu üben. Dann kommt einmal der Moment, wo wir diese Gnade uns sozusagen verdient haben, unter Anführungszeichen. Verdienen können wir es uns eh nicht. Aber dann dürfen wir eintreten in diesen verschlossenen Garten, in diese versiegelte, in das Paradies. Ah, jetzt ist der Ton weg. Jetzt ist wieder da.
Ist schon da,
ja. Also dürfen wir dann eintreten in Maria und hier beginnen dann die Wunder. Es geht dann es geht dann rasch. Es ist eine starke, eine wunderbare Umwandlung, die sich ein Mensch gar nicht vorstellen kann. Jetzt ist es weg, oder?
Nein, ist schon da.
Ja. Also in Maria werden wir umgewandelt. Wenn wir diese Übung beginnen und treu sein können, dann werden wir eintreten in sie und dann werden wir in Maria umgewandelt. Das heißt, zuerst schenkt sie uns die Selbsterkenntnis. Das ist einmal die Basis. Wenn wir uns selbst erkennen und je mehr wir uns selbst erkennen, kommen wir der Wahrheit näher, kommen wir Gott näher. Je mehr ich mich selbst erkenne, den menschlichen Willen, in seinem Übel erkenne und verabscheue, weil ich das immer klarer sehe, wie sehr sich das mit Gott widerspricht, wie sehr das Gott beleidigt, umso mehr erkenne ich Gott. Ich erkenne auf der einen Seite das Übel, umso schärfer wird der Kontrast sozusagen. Das wird mir immer klarer, der Unterschied zwischen meiner menschlichen, das Menschliche klingt so harmlos, das ist ja, wir sind ja nur Menschen, und wo Menschen sind, da Menschels und so weiter. Aber Gott toleriert nicht einmal den Hauch des Menschlichen, wenn er sich wirklich vereinigen will. Er will sich ja vereinigen mit uns. Und Maria ist jetzt diejenige, die uns da hineinnehmen möchte, in ihr eigenes Inneres und in ihrem eigenen Inneren umformen will. Und so kommen wir dann dazu, dass wir Abbild Mariens werden, innerlich, in unserem Denken, Fühlen, Beten, in unserer Gottesliebe, Gotteserkenntnis werden wir ihr immer ähnlicher. Und so führt sie uns dann weiter, weil sie bleibt ja nie bei sich stehen. Sie selbst ist ganz in Jesus umgestaltet und je mehr wir sie kennenlernen, umso mehr erfahren wir Jesus. Ihr Inneres ist ja ganz absorbiert in Jesus. Sie selber hat aufgehört zu sein. Und so sagt, ja, so haben eigentlich ein paar Abschnitte. Zuerst die Selbsterkenntnis, dann kommen wir so weit, Maria zu sein. Pater Kolbe formuliert das so, Immaculata sein. Und den ersten Schritt machen wir heute, wenn wir diese Weihe machen, weil wir geben uns der Immaculata als totales Eigentum hin. Totales Eigentum, ohne Einschränkung, ohne unwiderruflich, grenzenlos. Also Pater Kolbe hat da nach Ausdrücken gerungen, nach Worten gesucht, um das vermitteln zu können. Er hat gesagt, alle Ausdrücke, die möglich sind und die man vielleicht später noch finden wird, die schließt er jetzt schon ein, um das zu sagen, was er sagen möchte, wie sehr wir der Immaculata gehören sollen und wollen. Wir wollen ihr so gehören, sagt er oft, wie sie, wie Maria Gott gehört. Und Maria hat, wie gehört sie Gott? Sie hat jegliches persönliche Leben, Wünsche, Gedanken, Vorstellungen, das hat sie alles verloren, nie gehabt. Sie war in Jesus hineingestorben, Maria ist nicht mehr. Also wir werden zuerst in Maria umgewandelt, Immaculata sein, und dann in der Immaculata geht es noch tiefer, das bleibt alles in der Immaculata. Wir vergessen sie nicht, wir lassen sie nicht hinter uns, sondern wir bleiben ewig in der Immaculata. Wir treten in sie ein und in der Immaculata gibt es dann immer noch tiefere Umwandlungen. Umwandlung in ihren Sohn, der in ihr lebt. Das Innere Mariens ist Jesus. Jesus und wieder Jesus. Der göttliche Wille, sonst nichts. Sie persönlich existiert nicht. Maria gibt es nicht, wenn man so sagen darf. Wir haben alle unsere Eigenheiten und unseren Charakter und so weiter. Wir stechen da und dort hervor. Aber Maria ist so in Jesus hineingestorben, dass von ihr nichts übrig ist, kann man sagen. Und ja, da könnte ich euch noch was sagen. Ich deute es wenigstens an, weil das so schön ist. Es gibt drei Stufen eigentlich. Grignot erwähnt das in beiden Büchern, im größeren und im kleineren. Maria, Jesus und dann die dritte ist der Vater. Und dann sagt er ja, wie viele werden so weit kommen, dass sie in Maria umgestaltet werden? Und wie viele von denen werden so weit kommen, dass sie sich in Jesus umwandeln lassen? Und dann wie viele werden die sein, die sich dann noch höher oder tiefer hinein, alles in Maria, in den Vater umwandeln lassen, die den Vater erfahren? Das sind Sachen, ich erzähle es euch, weil das ist der liebe Gott. Und das ist unsere Berufung. Also ich möchte sagen, die Leute, die jetzt gekommen sind hier, wir haben alle diesen Ruf. Dieser Ruf ergeht an uns alle. Jesus und Maria sein. Jesus und Maria sind das Leben der Kirche. Und wir warten ja auf die glorreiche Wiederkunft Jesu. Und Grignot sagt, er wird durch Maria kommen. Und Jesus wird triumphierend kommen. Das heißt, auch seine Mutter wird triumphieren. Sie wird nicht wie damals verborgen sein und unbekannt, sondern eben glorreich. Man wird ihre Größe, ihre Macht, ihre Barmherzigkeit erkennen. Und mit diesem Buch macht das, ich habe das Gefühl, die Frau der Apokalypse macht mit diesem Buch den Anfang. Weil hier wird ihre Größe so klar offenbar, da beginnt sie ihren Siegeszug. Und die Frau der Apokalypse, das ist die Frau mit der Sonne. Das ist die glorreiche Mutter Gottes. Und durch die glorreiche Mutter Gottes kommt der glorreiche Herr Jesus Christus. Und ich behaupte jetzt einfach, wenn mir das so im Geiste so vorschwebt, wir lesen ja im Kapitel 12, die Frau gebiert einen Sohn, ein Kind, einen Sohn, und dieser Sohn, der Teufel will ihn verschlingen, aber der wird sofort zu Gott entrückt auf seinen Thron. Und ich glaube, da ist das Bild für die glorreiche Wiederkunft Jesu. Am Ende lesen wir ja noch einmal, da kommt er mit seinen Scharen, wie dann die Stadt Babylon und das Böse, die Herrschaft des Bösen, alles zu Ende ist und zusammengebrochen ist, dann kommt er triumphierend, dieses Reiterheer im Symbol. Das sind ja keine wirklichen Reiter, sondern das sind Christus mit seinen Scharen am Ende als Richter. Aber diese Geburt des Kindes, glaube ich, das ist auch bezogen auf die Wiederkunft Jesu, das ist dieses geheimnisvolle Geborenwerden des glorreichen Herrn Jesus Christus in den Seelen. Das hat damit zu tun. Die Frau mit der Sonne umkleidet, kommt eigentlich schon mit Grignon und in Fatima noch viel stärker. In Fatima sagt sie uns, was wir tun müssen. Es sind ein paar Schritte, eigentlich ganz einfache Schritte, damit der Himmel wartet ja immer auf uns, auf unsere Entsprechung, damit sie auf Erden triumphieren kann, die Mutter Gottes und mit ihr Jesus. Diese Weihe Russlands, es sind ein paar Schritte, die Weihe Russlands, die Verbreitung der Andacht, wie sie es wünscht mit diesen 5 Sühnesamstagen, das sind alles so Punkte, die dazu beitragen. Und wenn wir das tun, dann kommt ihr Triumph. Dann kommt die glorreiche Mutter Gottes praktisch, wird ihr, jetzt ist es am Papier, jetzt ist es in einigen Seelen, aber wenn in Fatima, wenn die Worte von Fatima befolgt werden, von der Kirche, vom Papst, von den Bischöfen, dann wird das offenbar, dann kommt die weltweite der Friede, die weltweite Bekehrung, das ist offenbar, dann ist es offensichtlich, weil dann ist das Reich Mariens auf der Erde, das Reich Gottes auf Erden. Und die Frau der Apokalypse hat eigentlich ihren Beginn hier gemacht mit Grignon, kann man sagen. In Fatima ist sie schon vor der Tür. Man kann sagen, sie steht und klopft an. Und bis heute wurde ihr nicht aufgetan. Es wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich, bis uns das Wasser bis zum Hals steht. Und es braucht nicht viel, wenn die Kirche das tut, was sie sagt. Sie hat uns alles in die Hand gegeben. Vor allem dem Papst hat sie es in die Hand gegeben, muss man sagen. Weil er das tun muss, das kann niemand anderer machen als der Papst. Und darum müssen wir für den Papst beten. Es ist jetzt ganz egal, wer der Papst ist, was und wie. Er ist derjenige, der das tun wird müssen. Wenn es dieser nicht ist, wird es ein anderer sein. Aber wir müssen sicher für den Papst beten, dass er die Gnade und die Kraft bekommt, das zu tun. Also es ist ganz egal jetzt, welchen Papst wir haben, wie und was. Unsere Aufgabe ist einfach die, dass wir für ihn beten. Dass er diese Gnade bekommt. Und das hängt sicher auch sehr viel an uns. Und wir, wenn wir jetzt die Gabe des göttlichen Willens auch kennen und mit dieser Gabe wirken und arbeiten, dann hat das ja auch eine ganz andere Kraft. Selbst wenn wir noch nicht Heilige sind. Der göttliche Wille macht das Seine. Auch wenn wir jetzt noch in unserer Mittelmäßigkeit oder wo stecken, auf unserem Weg. Ja. Also das Reich Gottes ist, kann man sagen, nahe, weil Luisa Picaretta vor ungefähr 130 Jahren das Samenkorn empfangen hat, kann man sagen. Sie empfing die Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Das war Inbesitznahme dieser Gabe. Nicht Leihgabe, sondern Inbesitznahme dieser Gabe. Vermählung mit dem göttlichen Willen. Sie war, also das war eine substanzielle Wesensumwandlung von ihr. Von ihrer Person, wie das geschehen ist. Sie wurde vermählt mit dem göttlichen Willen. Das erfasst das ganze Sein. Und von da an ist das Reich des göttlichen Willens das Samenkorn dieses Reiches auf der Erde in Luisa. Sie ist zwar heimgegangen, aber es wächst seitdem. Es gibt immer mehr Seelen, die den göttlichen Willen kennenlernen und anfangen, in ihm zu leben. Und von dieser Seite, da kommt der göttliche Wille als Krone und von der anderen Seite kommt die Mutter Gottes jetzt mit Grignon, mit den Heiligen, mit den Marianischen Heiligen, mit Fatima, wo sie uns lehrt, wir brauchen ja beides. Wir haben die Gabe des göttlichen Willens, aber wir müssen auch, wir sollten so weit wie möglich umgewandelt werden in Jesus. Es braucht beides.
Ja, vielleicht machen wir eine kurze Pause und singen ein Lied. Und wenn, ja, wenn Fragen sind, könnt ihr dann gleich. Von diesen großen Seelen, schreibt Grignion, da hat er ein Flammengebet verfasst, ein prophetisches Flammengebet. Es ist furchtbar, ich komme immer, aber ich gebe ihm gar nicht die Ehre. So, da kommt immer ein Versprecher nämlich. Das ist echt arg. Na, auf jeden Fall das prophetische Flammengebet von Grignion. Da wendet er sich an die drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da spricht da so viele prophetische Dinge aus. Das ist, also es ist eine Wucht, dieses Gebet zu lesen. Es ist reine Prophetie. Und da spricht er von diesen Aposteln, das werden vor allem die Priester sein. Die Priester, die werden da in diese Reiche der Heretiker, der Schismatiker, der Irrlehrer, der Götzendiener eindringen und große Beute machen für Gott. Was man sich nicht vorstellen kann, wie schwer bekehren sich die Juden oder die Moslems oder die Buddhisten, ganz egal, die Japaner. Da ist bis heute ein minimaler Prozentsatz von Christen. Die bemühen sich und es rührt sich nichts. Wie schwer ist es, eine solche Bekehrung zu erreichen? Und wenn aber dann diese Propheten kommen, diese Missionare, diese Apostel, diese Priester, dann werden die Seelen werden scharenweise zurückkehren zu Christus. Und diese Seelen werden das göttliche Feuer auf die Erde werfen. Da gibt es ja dieses Wort Jesu, Feuer bin ich gekommen auf die Erde zu werfen und wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Das ist das Feuer einerseits des göttlichen Willens, habe ich auch schon gehört von der Adriana Palotti, die in dem Haus in Corato gelebt hat, das Federico Abresch gegründet hat. Nein, nicht in Corato, das ist beim Pater Pio gewesen, in San Giovanni Rotondo. So, dort war sie und die hat gesagt, ja, das Feuer auf die Erde, das ist der göttliche Wille. Grignion sieht aber das Feuer auf die Erde mit der vollkommenen Andacht. Es ist klar, das widerspricht sich nicht, im Gegenteil, das hängt ja zusammen. Die vollkommene Andacht, die Seelen, die ganz im göttlichen Willen leben werden, je mehr sie im göttlichen Willen, je vollendeter sie in ihm leben werden, werden marianisch sein. Das ist, sage ich einmal, meine Überzeugung. Weil es geht zusammen, es gehört zusammen. Und diese Seelen werden das Feuer entzünden auf der Erde, dieses göttliche Feuer, bevor der Zorn Gottes die Erde in Asche legen wird. Also so wird's kommen. Es wird wirklich auch physisches Feuer kommen. Ich bin sicher, diese Asche, die meint er auch physisch. Da kommen schon schwere Sachen. Aber bevor diese ganz grobe Züchtigung kommt, da hört man ja von den drei dunklen Tagen, die sicher anzunehmen sind, weil über 200 Heilige davon gesprochen haben. Bevor diese große Katastrophe kommt, diese Zerstörung, kommt dieses himmlische Feuer. Da fangen diese Apostel schon zu wirken an. Während der Feind am Ruder ist, also für Menschen, für unseren kleinen Verstand ist das unbegreiflich. Wenn man denkt, wie schwierig es ist für die Christen im kommunistischen Bereich oder in islamischen Ländern zu wirken. Und die Herrschaft des Antichristen soll ja die schlimmste sein von allen. Und gerade da wirken diese Seelen, diese Priester. Und sie werden, das sind Menschen, also nicht irgendwelche Wunder oder kosmischen Geschehnisse, sondern Menschen, Apostel. Diese Seelen werden die Kirche wiederherstellen. Die Wiederherstellung der Kirche, das ist nicht irgendein geheimnisvolles Wunder, das auf einmal alle kapieren und umkehren, sondern das werden diese Missionare tun. Das heißt, der Heilige Geist mit Maria wird durch diese Instrumente wirken, so machtvoll, dass durch diese Missionare die Kirche in ihrem Glanz wiederhergestellt wird.
Also das bedeutet konkret, alle Völker werden in die katholische Kirche zurückkehren. Das Angesicht der Erde wird erneuert, sagt Grignion. Und da fällt mir wieder bei Luisa ein, es ist immer deckungsgleich. Wenn das Reich des göttlichen Willens auf Erden sein wird, dann wird die ganze Schöpfung anders sein. Es wird, der Mensch wird keine Krankheiten und Leiden mehr kennen, zumindest jene, die wirklich im göttlichen Willen leben. Und die ganze Schöpfung wird aufgrund dieser Gnadenfülle des Heiligen Geistes, die dann ausgegossen wird, also auch sicher aufgrund dieser Kinder Mariens, die diese Andacht leben, er wird auch die Erde, die Schöpfung verändern. Und ich habe wohl gelesen, dass das Aussehen der Pflanzen, der ganzen Schöpfung, wird strahlend und leuchtend sein. Bei der Anna Katharina Emmerich habe ich das gelesen. Ich meine, das kann man jetzt spekulieren. Auf jeden Fall, es wird eine wunderbare Veränderung geben in diesem nach der großen Reinigung. Und das wird durch diese Apostel geschehen. Also Grignion hat gefleht um diese Apostel. Er hat den lieben Gott bestürmt, die drei göttlichen Personen, jede einzelne, angefleht und er möge doch diese Schar zu erwecken. Es werden nicht viele sein. Er möge diese Schar erwecken. Da fällt mir jetzt nämlich auch wieder ein, bei Luisa heißt es werden wenige sein, die im göttlichen Willen, das heißt ganz im göttlichen Willen leben werden. Wenige. Das ist nämlich das, dass man sich eben ganz, ganz und gar hingeben muss. Sich ganz lassen muss, sich selber ganz verlassen muss, den eigenen Willen ganz hergeben. Das geht nicht von heute auf morgen. Und es werden wenige sein, die wirklich dieses Opfer, es ist ja beglückend, wenn man es tun kann, dieses Opfer, aber es werden wenige sein, die so weit kommen. Und bei Grignion sagt, er sagt auch, eine kleine Schar, die wird das alles bewerkstelligen. Und bei der Luisa lesen wir, wenige, mit wenigen wird er das Reich begründen. Also es ist immer deckungsgleich. Wenn man das liest, das ist eine Freude. Ich habe auch entdeckt beim Grignion, er sagt, die Kinder Mariens, die sich ganz ihr hingeben, die werden immer alles haben, was sie zum Leben brauchen. Also alle irdischen Bedürfnisse werden gedeckt sein. Bei der Luisa lesen wir ganz genau das Gleiche. Sie werden nie betteln gehen müssen. Zumindest sie werden haben, was sie brauchen zum Leben. Und das ist schon sehr viel. Und das andere beglückend ist auch, dass sie geschützt sein werden vor den Feinden, vor den Feinden der Kirche, der Verfolgung und den Naturkatastrophen. Das ist auch beim Grignion zu lesen. Und das Tolle ist fast wortwörtlich. Bei Luisa lesen wir am 18. Mai 1915, dass die Seelen, die ganz, er sagt halt auch ganz, im göttlichen Willen leben, die anderen, es ist graduell sicher, graduell. Aber wer ganz im göttlichen Willen lebt, der ist in Sicherheit, so wie der König inmitten seines Heerlagers. Ein König hat vielleicht 100.000 Mann. Und draußen tobt die Front und wo er ist, in der Mitte, da kommt keine Kugel hin, da ist ein vollkommener Sicherheit. Die sind in Sicherheit wie die Seligen im Himmel. Und da sagt Jesus dort am 18. Mai 1915, wenn die Erde in Flammen steht und die Menschen leiden, also das ist ja wirklich das Bild der schlimmen Katastrophen, wenn da Meteor einschlägt oder wenn Feuer vom Himmel fällt, wenn es Erdbeben gibt, Stürme, wenn die Menschen leiden, dann werden diese Seelen, die im göttlichen Willen leben, so wie die Seligen im Himmel sein, nämlich ganz in Sicherheit und vollauf glücklich. Währenddessen. Wir wissen nicht, wie sich das gestaltet, aber das ist die Verheißung. Und bei Grignion, da heißt es, die Seelen, die der Mutter Gottes gehören, ihr Eigentum sind, die sind in Sicherheit wie eine Person, die umgeben ist inmitten eines Heeres von 100.000 Mann. Also es ist fast wortwörtlich das Gleiche. Da ist eine solche Sicherheit, dass man sich eigentlich sagen muss, ich brauche mich vor nichts und vor niemandem fürchten. Ich will im göttlichen Willen leben, das will ich mit ganzer Kraft und nur das will ich. Und ich will ganz mit Jesus, in Jesus, also in Maria, den Weg mit Maria gehen, in Maria leben und in Maria mich umwandeln lassen in Jesus. Und da gibt's Heilige, das fällt mir gerade ein, vielleicht soll ich es auch doch sagen, eine deutsche Ordensfrau,
Sie wurde 28 Jahre alt, eine Schulschwester in München. Also sie war an mehreren Stellen im Einsatz. Sie war Lehrerin, Turnlehrerin, eine zierliche, schlanke, ja, natürlich turnerisch sehr begabte, darum wurde sie ausgebildet zur Turnlehrerin. Und die hat all das empfangen, was das goldene Buch zu bieten hat, kann man sagen, jetzt salopp. Umwandlung in Maria. Und in Maria die Umwandlung in Jesus. Und dann noch tiefer in den Vater. Und noch tiefer, sie wurde vermählt, also sie hat den Heiligen Geist dann erfahren. Das sprengt alles, ja. Und dann die Vermählung mit der heiligsten Dreifaltigkeit in dieser tiefsten, höchsten Form, wie ich gesagt habe, von den 10 Stufen bei Johannes vom Kreuz. Sie hat ihr persönliches Eigenbewusstsein verloren. Und wie sie an diesem letzten, höchsten Punkt, der überhaupt möglich ist, diese Umwandlung in Christus, wie sie dort war, da hat sie mal gesagt zu ihrer Vorgesetzten, ich bin fertig. Die war so kurz angebunden scheinbar, sie hat nicht viel gesprochen. Und sie hat, ja, sie war dann krank, sie hat, glaube ich, Tuberkulose gehabt und ist heimgegangen, weil sie war fertig, es war für sie nichts mehr zu tun, es war nichts mehr offen. Der ganze Plan, den Gott mit ihr hatte, ist Punkt für Punkt, Detail für Detail, Schritt für Schritt, ist alles erfüllt gewesen. Der höchste Gipfel war erreicht. Was hat die da noch verloren? Sie fliegt nach Hause, kann man sagen. Es ist eine Wucht. Es gibt im Antiquariat, wenn man möchte, das Buch, es heißt Durch Maria zum dreifaltigen Gott von ihrer Mitschwester Solina Mehr mit EH, also wie mehr oder weniger, mehr. Solina Mehr, Durch Maria zum dreifaltigen Gott. Ich glaube, jetzt weiß ich nicht den Verlag genau, Canisius oder, aber das findet man im Internet, wenn man das will. Antiquarisch kriegt man es, das weiß ich, weil ich habe es auch bekommen. Und bei ihr, bei dieser Schwester, da hat sich all das erfüllt. Grignot sagt nämlich, es ist genau diese Reihenfolge. Maria und Jesus und dann der Vater. Und bei ihr hat sich das einfach, ich habe es erzählt, das Wort Gottes, es ist er, Gott, sein Wort, das er schafft. Sie hat das gelesen, sie hat das gebetet, sie hat das treu gelebt. Und das Wort Gottes, sie hat einfach Gott wirken lassen und er konnte sie umgestalten. Und sie hat auch gesagt in ihrem Tagebuch, da gibt es so Aufzeichnungen von ihr, ich habe in dem Buch so Auszüge gelesen, die sind alle so prägnant, die Aussagen. Da hat sie geschrieben über diesen inneren Weg, Schwester Bonaventura Fink hat sie geheißen, eine Schulschwester unserer lieben Frau, da gibt es in München am Anger das Mutterhaus. Dort war sie als Postulantin, dann war sie in verschiedenen bayerischen Schulen und Niederlassungen des Ordens. Auf jeden Fall hat sie da eine Eintragung gemacht. Schwester Bonaventura in Maria. Maria, also sie ist umgewandelt worden in Maria. Sie lebte als Maria. Maria sein, hat sie geschrieben. Schwester Bonaventura in Maria. Also sie ist hineingestorben in Maria. Die Schwester Bonaventura als solche, sie gibt es nicht mehr. Sie fühlt sich als Maria, sie lebt als Maria, sie denkt als Maria, wie Maria. Und dann ist Maria in Jesus, also Schwester Bonaventura in Maria, hineingestorben. Dann Maria in Jesus, hineingestorben. Und dann Jesus im Vater, hineingestorben. Und das ist auch das Geheimnis Jesu. Ich meine, da gibt es so viele Sachen, die können wir nur anstreichen, anstreifen. Jesus, er hat ja auch sich selber nie gekannt. Sein ganzes Leben war ein Hineinsterben in den Vater. Und die Schwester Bonaventura hat in 2 Jahren diesen Weg gemacht. Kann man sich nicht vorstellen, in 2 Jahren. Grignot sagt, in kurzer Zeit, der kürzeste, der leichteste Weg. Ist unfassbar. Also sie ist hineingestorben, wirklich ihre Seele, ihr Geist, ihr Inneres, ihr Bewusstsein. Man kann das nachlesen. Sie wurde dann gebeten, aufzuschreiben, ihr inneres Zeugnis zu geben, weil man ja nach außen auch mitbekommen hat, dass sich da was tut, dass das nicht mehr irdisch-menschlich zugeht. Da hat sie geschrieben, also von sich, ich liebe die Seelen, mich dürstet oder mich verlangt, den Seelen meine Liebe zu geben. Also ihr Ich, das war Jesus.
Das war nicht die Bonaventura. Die schreibt so Jesus. Sie hat auch die Schöpfung, die ganze Außenwelt, ihren Leib, das Irdische, ganz anders erlebt als wir auf dieser hohen Stufe. Sie hat das so erfahren, nicht nur jetzt gewusst. Wir wissen, dass durch die Inkarnation die ganze Schöpfung geheiligt ist, aber sie hat das erfahren. Also wenn man das liest, man kann nur lesen und staunen. Und das ist Gott, der in uns herrscht und der in uns lebt. Und das steht allen eigentlich offen. Wir sind gerufen. Das hat diese vollkommene Hingabe in sich. Also es ist jetzt nur eine Andeutung von dem, was da drinnen verpackt ist, in diesem goldenen Buch. Und jetzt, wenn wir uns sehen, wir sind so durchschnittlich und so mittelmäßig, so armselig, dann ist eben das der Trugschluss oft, dass wir meinen, na, das ist nichts für mich. Ich bin nicht, na, das geht nicht. Es geht auch nicht, wenn wir auf uns schauen. Aber es geht schon, wenn wir auf Maria schauen. Das ist die Frage, ob wir jetzt wirklich anbeißen. Das Buch nehmen, lesen, die Weihevorbereitung machen und am besten zweimal pro Jahr erneuern und im göttlichen Willen, das gehört ja zusammen, ob wir uns wirklich auf den Weg machen, in diesem totalen Vertrauen auf Maria, nicht auf uns zählen. Wir wissen ja von uns genug, dass wir es nicht schaffen. Wir sind jetzt vielleicht 60, 70 und stehen immer noch am Anfang oder irgendwo. Aber wenn wir auf Maria bauen und so machen, wie sie sagt, dann bewegt sich was. Also das kann ich selber sagen, ich tue es jetzt noch nicht so lang, aber es bewegt sich was. Die Treue ist sicher wichtig und die Entsprechung einfach, das so zu machen. Ja. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde, ist noch viel. Wie geht's euch jetzt? Müde oder Fragen?
Ja, ich habe eine Frage.
Bitte.
Und zwar, die Kirche sagt ja, Christus wird wiederkommen.
Ja.
Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie sagen, Christus ist in Luisa Picaretta, weil sie eben nicht wie Maria, wie soll ich sagen, ohne Sünde war, sondern als Mensch gekommen.
Ja.
Und durch Luisa Picaretta, durch den göttlichen Willen, praktisch geht diese, wie soll ich sagen, die Wiederkunft Christi weiter.
Ja, ich sage jetzt das noch für die Aufnahme. Christus, die Frage ist, ob Christus jetzt die Wiederkunft Christi mit der Luisa begonnen hat.
Wiederkunft Christi so zu verstehen.
Ja, die ist so zu verstehen. Die Wiederkunft Christi hat mit Luisa Picaretta begonnen. Sein erstes Kommen hat mit Maria begonnen. Sie hat gesagt, zur Menschwerdung fiat mir geschehe. Und er nahm das Fleisch ihres Leibes an. Es war ja nur ihr Leib. Er hat keinen Vater, keinen leiblichen, sondern sein Leib ist ihr Leib. Das ist ein Fleisch, ein Blut. Das war das erste Kommen Jesu im Fleisch. Und das zweite Kommen Jesu, die Wiederkunft in der Glorie, das ist das dritte Fiat und das hat mit Luisa begonnen. Also Luisa ist praktisch umgewandelt, der glorreiche Christus ist gekommen in Luisa, in ihrer Seele. Ihr Leib ist geblieben, wie er menschlich, irdisch, sterblich, leidensfähig. Aber die Seele, die ist umgewandelt worden, sie ist in Christus umgewandelt worden, in die Glorie eingegangen. Die Wiederkunft Christi beginnt in den Seelen. Eines Tages wird sie auch den Leib erfassen. Das ist auch so ein Wachsen, geheimnisvoll.
Aber weil man meint ja immer, Christus wird kommen über die Wolken.
Genau.
So, das ist ein Bild, das sich ein bisschen eingeprägt hat.
Genau, mir auch, ja. Es ist auch in der Bibel so dargestellt und beschrieben. Und es wird auch eines Tages dieses Ereignis geben, glaube ich, weil es ist so beschrieben in der Heiligen Schrift. Das ist angekündigt schon bei den Propheten im Alten Testament. Aber eben, das ist eine Zunahme, eine Steigerung, die Gegenwart Christi. Der auferstandene Christus, jetzt kommt er nicht im Fleisch, jetzt kommt der Auferstandene. Und da werden wir auch die falschen Christusse unterscheiden können. Die falschen Christusse sind im Fleisch. Die sind nicht umgewandelt in den glorreichen Christus. Der glorreiche Christus, das sind die Seelen, die im göttlichen Willen leben, deren Seele in die Glorie übergegangen ist. Und das ist ganz verborgen. Wir sehen das nicht. Also wenn es einen selber betrifft, sieht man es auch nicht und fühlt es nicht einmal, wahrscheinlich. Weil es verborgen ist.
Die Gnade, Gott schützt sich selbst vor unserer eigenen Schwäche, um sein Werk nicht zu gefährden. Er fängt das an in so schwachen Geschöpfen, wie es wir sind. Also.
Und die Entrückung?
Die Entrückung? Ja, weil sie das, die Entrückung, das ist auch bei Grignot angesprochen und da beziehe ich mich jetzt auch auf ihn, weil man kann spekulieren ins Endlose darüber. Aber die Entrückung kommt bei Grignot vor, das ist nämlich hochinteressant. Wenn man im Internet gibt es das Goldene Buch, diese Ausgabe auch vom Linz Verlag, man braucht nur eingeben, das Goldene Buch, Ludwig Maria, dann kommt eine PDF-Datei, die man aufmachen kann, die kann man sich runterladen, da kann man mit der Suchfunktion entrückt oder Entrückung, dann ist man gleich dort. Es ist auch ein Wort, das vorkommt in diesem Flammengebet, das habe ich gerade aufgeschlagen. 209, glaube ich, ist das in dem Buch, das beschäftigt mich ja auch. Die Entrückung, da schreibt er, und ich glaube auch, es bezieht sich auf die Apokalypse, weil der Sohn, er wird ja entrückt, der Sohn von dieser glorreichen Frau, mit der Sonne bekleideten Frau. Da heißt ja auch, er wurde entrückt. Da kommt die Entrückung vor. Die kommt öfter vor in der Bibel. Aber der Sohn, das ist ja, glaube ich, eben diese glorreiche Wiederkunft Christi in den Seelen. Das ist diese Entrückung, die auch Grignot thematisiert in seinem Flammengebet. Sie sind der Erde entrückt. Das heißt, die Seele ist so losgeschält vom Irdischen, vom sich selbst, vom eigenen Willen, von der Eigenliebe. Er meint das bezogen auf die Seele. Also nicht, dass der Körper jetzt irgendwo, das ist ja für uns immer das Thema, das wäre uns das Liebste, wir werden mit dem ganz, mitsamt Körper irgendwo anders hingesetzt und sind aus dem Schneider. Das wäre das Allerschönste. So stellt man sich's vor. Und ich nehme mich da gar nicht aus, das wäre natürlich ganz fein. Und
ja. Alles bei der Geburt, Jesu nicht auch so irgendwie?
Na, die Frage ist jetzt die Zwischenfrage, ob das bei der Geburt Jesu nicht auch so war. Ich weiß nur so viel, die Geburt Jesu war bei der Luisa beschrieben, ganz im Licht, er war ganz in Licht gehüllt, weil er selbst als Gott, er hat ja nur unseren sterblichen Leib angenommen, er hat einen glorreichen Leib. Er hat von Haus aus den glorreichen Leib des Menschen. Er hat nur unseretwegen diese sterbliche Natur angenommen. Jetzt war seine Geburt im Licht, da wurde seine Gottheit offenbar, sein glorreicher Leib. Das war sein glorreicher Leib. Aber das war keine Entrückung, das war nur ein Aufscheinen seiner Gottheit in seinem menschlichen Leib. Durchscheinen der Gottheit, des Lichtes. Und ich glaube auch, das wird bei der leiblichen Auferstehung so ähnlich sein, dass dann einfach Gott seine Glorie, die in der Seele zuerst schon ist und sich entfaltet hat, dass das dann durchbricht und durchschimmert und durchleuchtet durch den Körper. Das wird den Körper dann verwandeln. Da wissen wir nicht, wann und wie. Das ist das, was wir ja alle ersehnen, was ja auch die Heiligen im Himmel noch erwarten. Die haben die Seele da oben, aber der Körper ruht noch im Grab. Da warten wir ja alle darauf. Aber Grignot spricht von der Entrückung in der Weise, dass diese Seelen ganz losgeschält, ganz entrückt sind von der Erde. Und das kommt der leiblichen Entrückung in gewisser Weise auch schon nahe, möchte ich sagen, weil die Seele, der Geist, lebt ganz im Himmel, ganz frei von allem, was irdisch ist, fleischlich, leiblich, was menschlich ist, Eigenwille. Kein Hauch der Sünde berührt diese mehr. Und da fällt mir ein, eben Kapitel 14 der Apokalypse, die 144.000, die sind da auf dem Heiligen Berg und Grignot thematisiert diese Punkte alle im Flammengebet. Da sagt er, der spricht auch vom Heiligen Berg, ein fester Berg, ein fetter Berg, sagt er. Damit meint er, ein fetter Berg, diese Seelen sind, sie leben in Maria. Maria ist der Heilige Berg. Und dieser Berg, das ist ein fester Berg, der ist uneinnehmbar für den Feind und er ist ein fetter Berg, weil er so reiche Weide bietet, so reiche Nahrung für die Seele, also überreich, überfließend. Und diese Seelen werden dann gleichsam, wenn, und das ist ja das Interessante, in der Apokalypse kommt zuerst die Frau mit der Sonne, die Geburt des Kindes, die Entrückung, dann kommen die Tiere, die zwei, Kapitel 13. Vom Land und vom Meer, dann kommt der Antichrist, das ist alles dazwischen und dann kommen diese Seelen auf dem Heiligen Berg, Kapitel 14. Dazwischen ist diese furchtbare Macht des Bösen auf der ganzen Erde. Und ich glaube auch, dass das ein Bild dafür ist, dass Maria in ihrer Herrlichkeit aufleuchtet und immer mehr erscheint durch die vollkommene Hingabe an sie. Ihre Herrlichkeit muss bekannt gemacht werden. Die Seelen werden sie lieben, immer mehr Seelen werden sie als Königin annehmen. Das ist die MI, das ist nichts anderes als die MI, Ritter der Immaculata. Mitglied der MI zu sein, das heißt umgewandt Eigentum der Immaculata, Eigentum der glorreichen Immaculata eigentlich zu sein. Und das ist die Geburt, also das ist die Frau mit der Sonne. Und sie bringt dann diesen Sohn zur Welt. Diese Seelen lassen sich in Maria umwandeln in Jesus. Und dann kommt die Herrschaft des Bösen. Wir leben ja jetzt schon in dieser Herrschaft. Was ist die UNO und so weiter, die Weltregierung? Wir haben das ja schon. Und ja, jetzt vollzieht sich das ja alles eigentlich. Die Frau mit der Sonne, das Jesuskind, das der glorreiche Herr Jesus Christus, kommt mit der Gabe des göttlichen Willens. Die Herrschaft des Bösen steigert sich. Und währenddessen werden dann diese sogenannten 144.000, also ich beziehe das jetzt auch auf Grignion, diese Apostel der Endzeit, auf dem heiligen Berg sein. Das heißt in Sicherheit. Sie sind in Maria, sie sind Eigentum von Maria, sie sind in ihr drinnen eingeschlossen, wie der göttliche Wille uns umschließt mit Mauern aus Licht. In Sicherheit. So sind wir genau in Maria, in dieser Sicherheit. Eingeschlossen in Maria, in diese Frau der Apokalypse mit der Sonne umkleidet. Wir sind auf dem heiligen Berg. Wenn wir uns ganz Maria weihen, wenn wir heute die Weihe an die Immaculata ablegen oder wiederholen, wir lassen uns in sie einschließen. Wir lassen uns auf diesen heiligen Berg führen, wenn wir auch noch nicht ganz da sind. Aber wir machen den Schritt, den entscheidenden. Wir geben ihr alle Rechte dazu. Wenn wir uns ihr weihen, wir sind ihr Eigentum, wir geben alle Rechte her. Wir geben alles her, was uns betrifft. Wir haben überhaupt nichts mehr für uns. Wir geben alle Rechte her, das heißt, wir geben uns selbst total hin und wir bekommen im Austausch die Immaculata. Das heißt, wir geben ihr das Recht, uns umzugestalten in eine zweite Immaculata. Wir geben ihr das Recht, dass sie uns eines Tages wirklich hineinnimmt in diesen verschlossenen Garten, versiegelten Garten. Und dann sind wir auf dem heiligen Berg, kann man im Bild sagen, in Maria. Das werden die Apostel der Endzeit sein, die, ich glaube so, ich lese die Apokalypse so, sie sind ja da oben auf dem heiligen Berg, sie folgen dem Lamm, wohin es geht, sie sind die Erstlingsgabe, heißt es, für das Lamm, sie sind weggeholt, weggenommen von der Erde und sie sind ohne Makel, sie sind unbefleckt, heißt es da. Und das ist ja genau das, was die Mutter Gottes mit uns machen will. Wenn wir uns ihr weihen, geben wir ihr das Recht, liebe Mutter Gottes, ich bin ganz dein, ich gebe dir das Recht, dass du mich unbefleckt machst. Und sie wird es tun, wenn wir treu sind, wenn wir es machen, wenn wir auch unseren Teil tun. Dann wird sie uns umwandeln. Dann trifft das auf uns zu, wir leben auf dem heiligen Berg, wir sind eines Tages ohne Makel, diese Apostel werden es sein und diese Apostel werden dann das Reich Gottes mitten in dieser furchtbaren Herrschaft des Bösen ausbreiten. Geheimnisvoll, großartig, wunderbar. Zum Staunen, zum Freuen, nichts zu fürchten eigentlich, nur zur Freude. Eines ist sicher, es ist das Kreuz auch auf dem Weg, aber das Kreuz ist genau der Schlüssel, der uns praktisch, wir müssen uns öffnen lassen, wir müssen uns umwandeln lassen, unser Inneres, unser Herz, unseren Willen, und das Kreuz verwundet uns, es tut weh. Und wenn wir das Kreuz annehmen, wenn wir wissen, das Kreuz ist ja der Schlüssel, der das Herz des Menschen aufsperrt. Durch das Leiden kommt es, nur durch das Leiden, durch das Kreuz, lassen wir uns aufsperren und dann lassen wir uns führen und wir lassen uns umwandeln. Das heißt, wir lassen Gott in uns wirken. Und das sind jetzt einfach Gedanken, die mir kommen. Gott lebt ja in uns, aber er ist nicht der Herr, er ist nicht der König. Jetzt kommt das Kreuz, das uns so widerstrebt, mir auch. Aber wenn wir es annehmen, dann ist genau das Kreuz das Mittel,
wo wir Gott jetzt näher kommen, wo wir ihm die Möglichkeit geben, sein Leben in uns zu entfalten. Dass wir unsere Rechte abtreten lernen. Dass wir kleiner werden lernen. Dass er sich herausschälen kann gleichsam aus unserem Innern. Er ist ja da, aber so verborgen, so verschüttet. Und wie soll er jetzt da herauskommen? Wie in einem Gefängnis. Unser Eigenwille, unsere Eigenliebe. Das Kreuz ist dieser Schlüssel, der da aufsperrt. Und so werden wir auch durch das Kreuz, mit dem Kreuz, umgewandelt. Ja, bitte.
Was ich noch ergänzen möchte, und das auch eine Bestätigung der Mutter Gottes, dass wir in diesem bei der Pilgerfahrt nach La Salette bewusst geworden ist, von Grignon, von der Apostel der Endzeit. Mutter Gottes spricht auch zur Seherin Melanie, von der Apostel der Endzeit.
Ja.
Und das ist ja auch verschlossen geworden, das wissen die wenigsten.
Ja.
Und dass sie,
Das ist die Marion erwähnt La Salette. Die Mutter Gottes spricht zu Melanie von den Aposteln der Endzeit. Und das ist auch in diesem Band 10 enthalten. Da gibt es nämlich von 2002 im Französischen ein Buch von einem Priester, eigentlich zwei Priestern, René Laurentin und Michel Corteville, zwei Priester. Die haben damals aus den vatikanischen Archiven das herausgeholt. Bis dorthin war das völlig verschlossen, verschwunden. Verborgen, eingesperrt im Vatikan. Die durften aber dann 2002 hinein und haben das sozusagen, diesen Schatz gehoben. Und wie du jetzt gesagt hast, dass die Mutter Gottes hat viel gesagt zur Melanie.
Es gibt sogar die 33 Punkte, die Mutter Gottes sich für diese Apostel
wünscht. Und es gibt den Orden, der Orden ist im Detail beschrieben.
Ja.
Also die Regel des Ordens, der da kommen wird, ist im Detail beschrieben. Das habe ich nicht im Band 10, die Beschreibung des Ordens, aber diese Ankündigungen, also das Reich des göttlichen Willens kommt durch Maria, Band 10, ist eh beim Herrn Zischkin hinten zu bekommen. Im Französischen ist das Buch, das ist halt leider nicht in Deutsch, ins Deutsche, da weiß ich keine Übersetzung. Ja. Also das sind ganz starke prophetische Ankündigungen in La Salette. Ja. Sind noch Fragen? Jetzt seid ihr wie erschlagen, oder? Es ist aber eine Gnadenfülle, es ist eine solche Fülle. Ja.
Vielleicht zum Gebetsleben, das Einzelne, wie man es.
Das glaube ich, mache ich doch morgen, dass wir uns eine Dreiviertelstunde, das sind noch drei Vorträge zu je Dreiviertelstunde, und da möchte ich eine Einheit für diesen Punkt verwenden. Dass wir, wenn wir jetzt Anfänger sind, wie fange ich jetzt an, meine ersten Schritte? Es ist im Anfang nicht schwer, es braucht nur wenig zu wissen und ich kann einmal, wenn ich nach Hause komme, anfangen im göttlichen Willen. Und ja, jetzt weiß ich es. Pater Kolbe, da wollte ich euch ja auch noch was sagen, weil wenn wir die Weihe an die Immaculata heute machen oder wiederholen. Pater Kolbe hat ja alles aus dem, also Grignon war seine Grundlage. Man kann wirklich sagen, alles, er hat das Buch gelebt. Er hat es in- und auswendig gekannt und er hat das in die Tat umgesetzt und in seinen Schriften finden wir alle Gedanken von Grignon. Also ausnahmslos alle, glaube ich. Ich habe schon so viel, was im Goldenen Buch steht, auch bei ihm gefunden. Also er sagt auch in einem Brief an einen Mitbruder, aus dem Jahr 1933, da bezieht er sich auch genau auf Grignon. Das erzähle ich euch jetzt noch, weil es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Grignon, wenn man so will, wenn es ihn überhaupt gibt, zwischen Grignon und Pater Kolbe. Grignon hat ja gesagt, er möchte der Sklave der Mutter Gottes sein, das heißt mit Leib und Seele, Haut und Haar, mein ganzes Sein, alles was ich bin, alles was ich habe. Also ich trete alle meine Rechte ab, ich gebe mich ihr als Sklave, als absolutes, totales Eigentum. Das hat Grignon gesagt. Aber das war Pater Kolbe noch zu wenig. Das war ihm noch zu wenig. Er hat gesagt, er hat die lateinische Sprache geliebt, er war hochbegabt und hat von Polen abstammend im Orden der Minoriten eingetreten, in Rom studieren dürfen, weil er so gescheit war. Jetzt durfte er in Rom studieren. Er hat das Lateinische fließend beherrscht. Und so hat er auf Latein diesen Ausdruck verwendet, Res Immaculate. Das wollte er sein. Res heißt auf Lateinisch die Sache.
das ist noch weniger als der Sklave. Eine Sache. Du kannst machen, was du willst. Also ein Bleistift in die Hand nehmen, mit dem können wir machen, was wir wollen. Und der hat nicht einmal also nichts mehr vom eigenen, der hat keinen eigenen Willen, der Bleistift. Mutter Teresa hat ja auch so gesprochen, sie hat sich gesehen als den Bleistift Gottes. Aber Pater Kolbe hat sich auch gesehen als Bleistift Gottes, Instrument, eben Sache. Damit will er sagen, das ist genau nämlich das Leben im göttlichen Willen. Wir sollen uns verhalten wie eine Sache. Das heißt, wir opfern unseren eigenen Willen, wir lassen ihn hineinsterben in den göttlichen Willen, so als hätten wir gar keinen eigenen Willen. So hineinsterben, so total, das ist der Gipfel der Hingabe, der Gipfel der Heiligkeit. Höher geht's nicht mehr, mehr ist nicht möglich. Sache der Immaculata. Und so hat er das auch in diesem Brief ausgedrückt. Der Sklave kann immer noch von sich sagen, dass er ein menschliches Recht hat, aber nicht die Sache oder das Eigentum. Und hier sagt er das auch, was ich erwähnt habe. Wenn noch andere Ausdrücke gefunden werden können, die eine Weihe bezeichnen, eine Hingabe einer selbst, also wenn es noch was gäbe, was noch radikaler wäre im Ausdruck, dann meint er das. Dann nähert sich das noch mehr dem Geist der MI. Also der Geist der MI, Miliz der Immaculata, ist dieser, dass man sich der Mutter Gottes so total hingibt, so total, wie es nur überhaupt irgendwie geht, überhaupt irgendwie denkbar und möglich ist, so wie sie sich eben Gott hingegeben hat. Maria gehört Gott. Und so wollen wir, genauso wie sie, wollen wir ihr gehören, weil wir durch sie in Gott hineinfinden. Wenn wir ihr so gehören, wie sie Gott gehört, dann sind wir ja umgewandelt in Maria, so total, dass es uns gar nicht mehr gibt. Dann gehört Maria Gott. Und die Elisabeth und die Jutta und den Hannes, den gibt's nicht mehr, der ist hineingestorben in Maria. Und die Maria, die ist ganz in Gott. Sie gehört Gott, die Mutter Gottes, die Immaculata. Das ist die Vision von Pater Kolbe. Also man kann es gar nicht radikal genug ausdrücken. Ich versuche es, aber man kann nur um den heißen Brei reden eigentlich. Und ja, da habe ich ein paar Sachen herauskopiert. Also die MI, die richtet sich direkt gegen die Häresien, weil die Verheißung an die Schlange eigentlich, sie wird dir den Kopf zertreten, das ist genau in der Form, diese Verheißung wird sich in der Form erfüllen, dass alle Häresien zerstört werden. Und die Immaculata wird es tun und die Immaculata wird es durch ihre Ritter tun oder ihre Apostel. Die Apostel der Endzeit. Diese Seelen werden so machtvoll, das Wort, also von die Größe Mariens, ihre Macht verkünden und die Herrlichkeit Jesu, dass die Feinde nicht standhalten können. Also diese Predigt wird, das hat es wahrscheinlich noch nie gegeben, was da noch kommen wird. Bei Grignot war es sicher ähnlich. Er hat als Volksmissionar in Frankreich gewirkt, ist von Pfarre zu Pfarre gezogen, so ähnlich wie es der Pater Roy und andere jetzt machen. Und wo er hingekommen ist, da sind bis heute die Wirkungen zu spüren. Die Leute haben bis heute einen tiefen Glauben. Die Bretagne ist bis heute tief katholisch. Es ist relativ im Vergleich zu anderen Gebieten viel besser. Und in Polen dasselbe. Polen ist katholisch, weil Pater Kolbe dort gewirkt hat. Das ist der Hauptgrund. Die katholische, diese Treue der polnischen Nation, das verdanken die hauptsächlich dem Pater Kolbe, weil er ein ähnliches Kaliber war wie Grignon. Und etwas wollte ich euch noch ein bisschen, ganz kurz, vielleicht, wenn ich es jetzt noch finde. Ja, das glaube ich war's. Was ist die MI, das Wesen der MI? Und dann machen wir Schluss. Die Essenz der MI besteht in der Tatsache, dass sie der Immaculata auf bedingungslose Weise gehört. Also die MI jetzt im Ganzen, alle Mitglieder der MI. Sie gehört der Immaculata auf bedingungslose Weise, unwiderruflich, uneingeschränkt. Also, dass sie in jeder Hinsicht der Immaculata gehört. Folglich wird jeder, der eintritt, um Teil der MI zu sein, vollständiges Eigentum der Immaculata. Vollständiges Eigentum. Wir geben ihr das Recht, dass sie uns total in sich selber umwandelt. Das ist damit gesagt. Daher wird er Eigentum Jesu, weil Maria bleibt ja nicht bei sich stehen. Sie wandelt uns in Jesus um. Sie schenkt uns Jesus. Und je vollkommener die Seele ihr gehört, also Maria gehört, umso vollkommener gehört die Seele Jesus. Doch immer in ihr und durch sie. Das heißt, wir bleiben immer in Maria. Wir verlassen sie nicht, wir vergessen sie nicht, sondern wir leben in Maria. Jesus hat nämlich auch, er ist in Maria Mensch geworden und er ist natürlich auf die Welt gekommen, geboren worden. Aber er hat diese innere Abhängigkeit von Maria nie verlassen, sozusagen. Er ist immer in seiner Mutter geblieben, geistig. Er ist immer abhängig von ihr geblieben. Sogar jetzt oben im Himmel ist das noch so. Da ist er ihr treuer und gehorsamer Sohn. Und für uns gilt das auch so. Darum sind wir in Maria. Und wir bleiben in ihr. Und das ist der beste Platz, der sicherste Ort. Da ist Jesus geschützt. Also wir selber, wenn wir auf eigenen Beinen stehen, sind immer sehr wackelig. Aber wenn wir in Maria bleiben, dann ist alles in Sicherheit. Dann ist Jesus, der in uns leben möchte, ganz in Sicherheit. Also wird er durch Jesus dann Eigentum Gottes. Das ist dieser Dreischritt. Maria, Jesus, Vater. Es geht ja noch weiter. Wenn wir in Jesus umgewandelt sind, dann sterben wir in den Vater hinein. Das ist Jesus. Jesus ist das. Das ist sein Geheimnis. Wir werden Eigentum Gottes. Und er sagt dann zum Schluss, der Immaculata gehören. Das ist die Essenz der MI. Also die Essenz der MI ist, zum Beispiel der Hannes in Maria, Maria in Jesus, Jesus im Vater. Das ist die Essenz der MI. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.